zum Mitschnitt der Veranstaltung. Zuerst lauschen wir drei Impulsreferaten. Und lauschen ist hier wörtlich zu verstehen, denn die Tonqualität ist leider mehr rauschend als berauschend, dadurch, dass die Personen sich erstmal sehr weit im Raum verteilt positioniert hatten. Wir hören Bärbel Kracke von der FSU Jena zum Thüringer Bildungsplan. Es folgt die Landtagsabgeordnete Kathi Engel mit einem Referat zum Landesjugendförderplan und den Schluss macht dann der Geschäftsführer des Kulturrats Thüringen, Jörg Dietrich, der über die Thüringer Förderrichtlinien spricht. Durch die Veranstaltung führt übrigens der Geschäftsführer der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen, Peter Rhein.
Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch nen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug.
Selbst sozusagen. Ich habe mir das gewünscht aus alter Heimatverbundenheit, denn ich rolle das eher genauso wie er. Und natürlich, weil es ein wunderbarer Auftakt ist, ja, mach nur einen Plan. Ich freue mich, dass Sie eine kleine Synagoge gefunden haben. Vielleicht vorab, mein Name ist Peter Rhein, Geschäftsführer der LKJ. Ich begrüße Sie, könnte Sie jetzt fast alle namentlich begrüßen. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne nachher im Anschluss auf unsere Referenten vorstellen, sozusagen. Deswegen lassen Sie es mir, jeden Einzelnen zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es wird eine angeregte Diskussion. Vielleicht, da wir sehr akute Probleme haben, es gibt ja auch Leute unter uns, die tatsächlich wirklich gerade brennende Interessen haben, was Förderprogramme anbelangt, existenzielle Sorgen haben, würde ich sagen, wird es sicherlich eine angeregte Diskussion werden, wenn man darauf eingehen möchte. Zum Fischbowl vielleicht noch kurz Folgendes. Es ist so einfach wie jedes anderes Gespräch. Es eignet sich natürlich für große Gruppen und ist eine sehr demokratische Art und Weise zu diskutieren. Diskutieren kann man hier im inneren Kreis sozusagen, außen kann man das auch, indem man zuhört. Und wenn man zu der Diskussion etwas beitragen möchte, dann setzt man sich in den inneren Kreis. Man muss nicht hier sitzen bleiben, man kann hier sitzen bleiben. Wenn hier besetzt sein sollte, sieht heute Abend aber nicht so aus, als ob wir da Platznot hätten, dann tippt man einfach jemanden an, bittet ihn, den Platz oder sie den Platz freizugeben. So einfach. Normalerweise macht man es ohne Moderation. Ich habe gesagt, ich setze mich mal mit hier rein, vielleicht um die Sache in Gang zu bringen. Meistens geht es dann sozusagen schon von selbst los und reguliert sich selbst. Wir haben vereinbart, wir machen eine maximale Redezeit von 3 Minuten, sodass es zum Verlesen von Proklamationen nicht geeignet ist, sozusagen. Dann klingelt die Eieruhr. Ja, das ist erstmal sozusagen zu dem Prozedere und zu dem Zweck, zu dem wir uns hier einfinden. Und ich darf Ihnen die erste Referentin vorstellen. Wir haben gesagt, ich beziehe um 5 Minuten maximal einen kleinen Impuls. Das ist Frau Professor Krake von der Schiller-Universität in Jena. Herzlich willkommen. Frau Professor Krake ist sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie Vorsitzende sind, haben auf alle Fälle am Thüringer Bildungsplan mitgewirkt. Sie werden bestimmt auch gleich uns erzählen, was der Bildungsplan eigentlich ist. Sie haben, glaube ich, in Gießen promoviert und in Mannheim habilitiert und waren auch lange in Erfurt an der Universität. Und insofern sehr, sehr berufen. Es gibt sicherlich einiges aufzuklären. Ich habe ihr das vorhin erzählt aus einer Sitzung von Kollegen, muss man dazu sagen, Männern, die am Landesjugendhilfeausschuss mitwirken, die zu Hause verheiratet sind mit Lehrerinnen. Und die haben mir erzählt, dass sie einen Vortrag von Frau Professor Krake gehörten. Und dann haben die Frauen zu Hause gesagt, was soll denn das, ein Bildungsplan, wir haben doch einen Lehrplan. Und deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn wir über Bildungspläne und den Sinn von Bildungsplänen auch sprechen können. Ich habe Ihnen aber frecherweise noch was mitgebracht, Wolfgang, wenn du es mal kurz einspielst, das kann man, glaube ich, da sehen. Wir haben ein paar Jugendliche gefragt, ob sie schon mal was von dem Landesjugendförderplan gehört haben oder den Thüringer Bildungsplan gehört haben. Und was habt ihr als Antwort bekommen?
Nein.
Nein. Nee, leider gar nicht.
Und insofern, Frau Professor Krake, gehört Ihnen sozusagen die 5 Minuten Redezeit zum Bildungsplan.
Ich bin gewohnt, dass ich meistens nicht ganz 5 Minuten rede, sondern ein bisschen länger. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich möchte Ihnen ein ganz wunderbares Werk vorstellen, was in den letzten 4 Jahren hier in Thüringen entstanden ist und das in seiner Art einzigartig in Deutschland ist. Es ist nämlich ein Text entstanden, der Lehrerinnen zum Beispiel ins Gespräch bringen soll mit pädagogischen Tätigungen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und mit ihnen gemeinsam Bildungsgelegenheiten zu schaffen, die Kindern und Jugendlichen ermöglichen, die Welt zu verstehen, sich in der Welt selbstständig bewegen zu können und gemeinsam. Das ist praktisch das Ziel des Bildungsplans bis 18 Jahre. Wir haben als Konsortium, dem ich euch vorgestanden habe, 2011 den Auftrag bekommen, den existierenden Bildungsplan bis Kinder bis 10 Jahre und Jugendphase zu erweitern. Wir haben an den Inhalten gearbeitet seit 2011 und haben in dem ganzen Prozess nicht nur als Konsortium, als Fachexperten in unseren Fächern gearbeitet, sondern haben uns auch noch immer für bestimmte Fragen andere Fachexpertise herangezogen. Und das Ziel war, mit in der Bildung Tätigen aus Thüringen zusammenzuarbeiten, die eben nicht einen ganz abstrakten Plan entwerfen und nicht mehr rückgebunden sind an das, was hier konkret passiert in der Praxis, sondern die einfach auch zum Beispiel in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrerinnen und Lehrern sind. Also ein Expertengremium, das sowohl fachlich breit aufgestellt ist, aber sich auch lokal hier ganz gut auskennt. Das war das Ziel. Und die will ich jetzt nicht einzeln durchgehen, aber einfach nur mal, damit Sie sehen, dass es eine breite Basis von fachlicher Expertise war. Weiter. Das Ganze, Sie können auch schon weiter tippen, genau. Das Ganze hatte mehrere Phasen. Wir haben 2011 bis 2013 Texte erarbeitet und Texte überarbeitet, also aus dem Bildungsplan des 10 Jahre, der ja schon implementiert ist in Kindergärten und Grundschulen. An den Texten haben wir praktisch Erweiterungen und Aktualisierungen vorgenommen und wir haben auch noch einige Kapitel, die vorher oder Aspekte, die vorher im Bildungsplan des 10 Jahre nicht angesprochen waren, wie Medien zum Beispiel oder zivilgesellschaftliche Bildung, also Themen, die vor allem im Jugendalter auch sehr wichtig werden, noch ergänzt. Also wir haben Texte erarbeitet, haben dabei immer die Texte, die wir erarbeitet haben, mit einem Fachbeirat diskutiert und haben den Bildungsplan mit verschiedenen Tagen, zum Beispiel dem Bildungssymposium, das jährlich stattgefunden hat, vorgestellt. Wir haben dann 2014 und 2015, also bis Februar dieses Jahres, eine Praxispartnerphase gehabt, in der wir auch nochmal diese überarbeiteten Texte mit Praxispartnern durchgegangen sind und die haben einschätzen lassen, die Informationen, die wir da erarbeitet haben, eigentlich in der eigenen Institution arbeiten, zum Beispiel in der Elternarbeit oder wenn ich in der Schule zum Beispiel meinen Fachkollegen aus der Sprachengruppe ja, klar machen will, was ich zum Beispiel unter naturwissenschaftlicher Bildung verstehe oder wenn es um fachübergreifende Projekte in der Schule geht, wie können wir das eigentlich angehen? Ja? Solche Dinge haben wir mit den Praxispartnern gesprochen und haben wieder Kommentare eingesammelt. Ab 2015 ist vorgesehen, das, was wir erarbeitet haben, der Öffentlichkeit vorzustellen. Das ist der Beginn einer längerfristigen Implementationsphase, so ein Plan. Den stellt man nicht heute vor und morgen ist er in der Institution und wird ein gelegtes Papier, sondern es braucht halt Zeit. Und wir haben jetzt als erstes erstmal eine Informationsphase vorgesehen. Darauf können wir uns später nochmal im Detail eingehen. Genau, der Fachbeirat waren verschiedene Bildungsinstitutionen, die eben auch in ihrer, also Bildungsverantwortliche, die in ihren Institutionen auch Bildung organisieren. Gut, das wird weitermachen. Gut, die Ideen sind immer, dass wir anders als jetzt in Lehrplänen zum Beispiel für Schulunterricht wichtig sind, dass wir da weniger von den Ansprüchen der Gesellschaft an Kinder ausgehen, sondern eher von den Ansprüchen, die Kinder und Jugendliche an die Gesellschaft haben. Und haben ein Institutions- und professionsübergreifendes Verständnis von Bildung. Wir wollen schulische, außerschulische Bildung, Eltern und Pädagogische zusammenbringen über diese Texte. Es gibt drei große Kapitel, da können wir auch weitergehen. Das Wichtige und Interessante an diesem Bildungsplan, das ist auch anders dann als andere Bildungspläne funktionieren, als zum Beispiel auch Lehrplan funktioniert, ist, dass wir keine Altersangaben machen, zu denen bestimmte Angebote vorgesehen sein sollen, sondern wir gehen davon aus, dass jeder Mensch zu jeder Zeit in einem bestimmten Gebiet auch Anfänger sein kann. Ja? Und ganz basale Zugänge zu irgendwelchen Themen hat, wenn ich noch nicht Experte bin, dass aber auch ein Kind, auch im jüngeren Alters, je nachdem wie viel Zeit und Interesse und so weiter in einem Bereich aufgewendet wird, schon relativ autonom sich bestimmte Bildungssituationen gestalten kann. Und diese Idee, basal in der Stadtgemeinde expansiver Bildungsprozesse, das macht es möglich, zum Beispiel mit heterogenen Lerngruppen gemeinsam an einem Gegenstand gemeinsam zu arbeiten, indem wir nämlich unterschiedliche Zugänge zum gleichen Thema erarbeiten können oder entwickeln können. Also bevor Sie weiter, genau, wir haben 10 Bildungsbereiche, auf die will ich jetzt auch nicht im Einzelnen eingehen. Das sind einfach Bildungsbereiche, in denen sollten Kinder und Jugendliche Grundwissensbestände haben, sollten auch pädagogisch tätige Grundwissensbestände haben, damit sie Kinder und Jugendliche befähigen, in unserer Gesellschaft handeln zu können. Weiter. Es geht dann auch noch um pädagogische Qualität, wie kann man pädagogische Professionalität herstellen und Qualität in Bildungsinstitutionen sichern. In der Praxispartnerphase hatten wir 150 Praxispartner aus verschiedenen Bildungskontexten und die haben, wie gesagt, die Qualität und Praxiseignung der Texte und vorgestellt. Wir haben mit denen auch Ideen zur Implementierung diskutiert. Und das Wichtige ist, Praxispartner in solchen Erarbeitungsphasen von Texten einzubeziehen oder also das Nützliche daran ist, dass man an irgendeinem Punkt eben nicht nur theoretisch Texte erarbeitet und weiß, dass man auf der Basis von Forschungsergebnissen und so weiter auf der sicheren Seite ist, sondern man braucht im Grunde diese Rückbildung, sehen die anderen das auch für relevant an in ihren Institutionen. Institution, damit es irgendwann tatsächlich auch nicht ein Papier ist, das im Schrank steht, sondern eben ein gelegtes Papier ist. Okay. Und die Frage ist, oder die Aufgabe, die vor uns steht, ist, die Bildungsinstitutionen, Schulen, außerschulische Bildungsträger und Akteure über diesen Bildungsplan zu informieren, über Inhalte zu informieren, über Arbeitsformate zu diskutieren, sowas zu erarbeiten und das über einen längerfristigen Prozess tatsächlich dann zu einem bewegten Papier werden zu lassen. Gut, nochmal ein Fazit hier für den Bildungsplan, die Schreibbildungsansprüche für alle Kinder und Jugendlichen bezieht sich nicht auf feste Altersgrenzen oder Institutionenzugehörigkeiten, ist ein Verbesserungsprogramm von Kontext und ist heute, also wir sind heute in einer ganz anderen Situation als vor vielen Jahren, als wir angefangen haben, an diesem Bildungsplan zu arbeiten. Nämlich wir stehen vor einer großen Aufgabe, interkulturell, also fähig, Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen zu integrieren. Und dafür ist gerade dieses nicht an Altersgrenzen zu sein, sondern eher an Vorerfahrung und Expertise orientiert zu sein, ist dieses Vorgehen ein wunderbares Instrument, das die aktuellen Aufgaben im Kontext Integration und Inklusion unterstützt. Vielen Dank, es war wieder viel länger als vorhin, aber danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Man gewinnt den Eindruck, da hat sich jemand sehr viel vorgenommen. Und jetzt verstehen Sie natürlich den Einspieler auch ironisch humorvoll, ja, mach nur einen Plan, weil die Implementierungsaufgabe natürlich immens groß ist. Und wenn Sie, man könnte die Befürchtung teilen, dass es etwas für das egal ist, ja, aber darüber werden wir ja vielleicht auch noch, und Sie verzeihen mir diese ironischen Spitzen sozusagen, dann ja auch diskutieren.
Ich habe auch Humor.
Ja. Das schließt sich nicht aus. Alles wunderbar. Und insofern erlauben Sie mir so eine kleine Überleitung, sozusagen die ironischen Spitzen. Man muss dazu sagen, dieser Bildungsplan wurde damals quasi noch beschlossen, also es wurde beschlossen, den zu entwerfen, von einer CDU-SPD-Regierung. Ja, und die neue Regierung 2014 hat sich entschieden, dass wir das weiterführen. Liege ich da richtig?
So verstehe ich den
Koalitionsvertrag. Genau. Insofern haben wir es heute Abend gut, weil wir haben den jugendpolitischen Sprecher der CDU da, den kulturpolitischen Sprecher der CDU. Das heißt, die beiden sozusagen, obwohl jetzt im Moment in der Opposition, haben die Idee zu dem Bildungsplan letztendlich auch schon mal mitgetragen und mitgehört. Und Matschi als Ex-Minister sozusagen der SPD hat da auch kräftig dran mitgewirkt. Insofern haben sie natürlich auch starke Verbündete, die für so einen Bildungsplan stehen. Und deswegen darf ich so ein bisschen den Anwalt spielen, der ein bisschen wieder den Stachel leckt im Sinne von, na, was hat denn das gekostet, wem bringt es denn was und so weiter. Und ich kann von Lehrern erzählen, die sagen, wir haben doch einen Lehrplan. Ja? Also nur damit wir das schon mal die Rollenverteilung klar haben. Zur Rollenverteilung der Provokation. Wir haben für den heutigen Abend jemand gebeten, etwas über den Landesjugendförderplan zu erzählen, nämlich Kathi Engel. Kathi Engel ist Landtagsabgeordnete für die Partei Die Linke und Sprecherin für Ausbildung, Kinder- und Jugendpolitik, wenn ich richtig bin. Freue mich, dass Sie da sind, Frau Engel. Mit der Provokation haben Sie bei mir zumindest schon mal Aufsehen erregt, weil Sie bei der konstituierenden Sitzung des Landtags etwas trugen, was die Alterspräsidentin, glaube ich, irritiert hat. Irgendwas mit FCK, es war keine Werbung für einen Kölner Fußballclub, sondern, glaube ich, eine Protesthaltung, die man gut nachvollziehen kann. Dann haben sie das T-Shirt ausgezogen, dann kam noch was Protestigeres raus und daraufhin hat man, glaube ich, sie gebeten, ein weißes T-Shirt anzuziehen. Das habe ich damals nur so gesehen, weil sie da ein bisschen in die Sterne gebracht haben. Und insofern freuen wir uns auf Ihre Ausführungen zum Landesjugendförderplan, weil das verspricht eine gewisse Provokation natürlich, weil Landesjugendförderplan ist ja an sich etwas, was für Jugendliche total abtörnend klingt. Ne? Also, Karolin, ich erspare Ihnen jetzt die Zuspieler, glaube ich, oder? Da habt ihr nicht gefragt, sondern ich habe das so generell gefragt, auch Landesjugendförderplan. Auch da war großes Kopfschütteln bei Jugendlichen. Wir haben auch in der Innenstadt gefragt oder so, im Sinne von, never heard about. Ja, also das heißt, also die Gremienarbeit findet hinter verschlossenen Türen statt. Und insofern finde ich es toll, wenn Sie uns ein bisschen was erzählen, denn Sie sind Mitglied dieser Planungsgruppe.
Der Landesjugendförderplan ist ein 180 Seiten ungefähr starkes Papier. Liest sich unheimlich spannend. Ich habe es versucht, ein bisschen runterzubrechen, um das plausibel zu machen, was es eigentlich gibt. Also der Landesjugendförderplan ist die Grundlage der Förderung von überörtlicher Jugendarbeit in Thüringen. Der jetzige Landesjugendförderplan umfasst die Zeiträume 2012 bis 2015 und wurde dann aber nochmal verlängert bis 2016. Zielgruppe des Landesjugendförderplans sind Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren, wobei natürlich die Hauptzielgruppen der einzelnen Träger dann sich unterscheiden können. Gefördert werden unter anderem Vorhaben von Trägern der Freien Jugendhilfe und von kommunalen Gebietskörperschaften in Bezug auf Personal, Betriebsausstattung oder Sachausgaben, Fahrten, Freizeiten, Lageraufenthalte, aber auch Großveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung. Die Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Träger der Freien Jugendhilfe Bestandteil einer Maßnahmenplanung sind, die auch in diesem Plan festgelegt sind, wobei die Maßnahmen in der Regel auch überörtlichen Charakter haben sollten. Diese Maßnahmenplanung, die in dem Landesjugendförderplan enthalten ist, richtet sich nach den Zielen, die auch dort enthalten sind, den Bestand und die Bedarfseinschätzung, die auch in dem Plan enthalten ist. Also eigentlich fast zwei Drittel sind erstmal ganz wissenschaftlich aufgearbeitete Bedarfsermittlungen und Zielfestlegungen. Unter anderem eins der Leitziele ist, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, der Landesjugendförderplan fördert mit seinen Maßnahmen die Sozialisation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um ihre Selbst- und Sozialkompetenz zu stärken und sie in ihrer Entwicklung zu demokratisch denkenden und handelnden Persönlichkeiten zu unterstützen. Die Akteure des Landesjugendförderplans setzen sich für eine ressortübergreifende Kinder- und Jugendpolitik ein, sodass sie wirksam auf die Grundlage einer eigenständigen Legitimation als Zukunftspolitik zum Wohle ihrer Zielgruppe agieren kann. Da wundert es mich nicht, dass den niemand kennt. Also wer will sich 180 Seiten in so einem Sprachduktus durchlesen? Wir in der Planungsgruppe nebenbei, wir haben uns auch jetzt vorgenommen, das zumindest sozusagen zweimal auszuführen. Einmal für die Leute, die darauf stehen, sich sowas durchzulesen und einmal für Leute, die es wirklich verstehen wollen. Nichtsdestotrotz, Maßnahmenplanung. Dort wurde jetzt wurde festgelegt, also für den jetzigen Landesjugendförderplan, dass es eine Vielfalt von Trägern gegeben sein sollte, also im Blick auf die Wertorientierung, auf die Methodik, Inhalte oder aber auch die Arbeitsform, sodass auch für die Jugendliche eine Auswahl gegeben ist, an was sie eigentlich sich beteiligen wollen. Und auch, dass möglichst eine hohe Beteiligung bei der Ausgestaltung dieser verschiedenen Träger vorhanden ist. Dann gibt es verschiedene Kategorien in der Maßnahmenplanung. Also der Großteil stellt natürlich die Jugendarbeit dar, so zum Beispiel die außerschulische Jugendbildung. Da wäre jetzt als Beispiel genannt, die Thüringer Sportjugend ist dort vertreten. Die erhält über den Landesjugendförderplan einen Jugendbildungsreferenten. Insgesamt sind das aber 8 Träger, die darüber finanziert werden. Also für 2014 jetzt nur. 2014 gab es von diesen 8 Trägern 359 Bildungsveranstaltungen, die insgesamt 4.700 junge Menschen erreichten. Aber auch die EJBW, also die Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar, wird da anteilig zum Beispiel an den Personalkosten unterstützt. Des Weiteren internationale Jugendarbeit, da gab es 7 Maßnahmen mit 180 Teilnehmern, aber auch Kinder- und Jugenderholung wie der Ferienparkfeuergruppe oder auch Mittel für Jugendverbände zur Durchführung von, wie gesagt, schon Fahrten oder Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen werden dort unterstützt. Dann werden immer noch unter Jugendarbeit fallen auch die Veranstaltungen der Jugendarbeit von überörtlicher Bedeutung. Da ist ist auch 2014 das LKJ mit unterstützt worden, und zwar der erste Thüringer Zirkusgruppentreffen. Die LKJ hat aber auch so gesagt wie einen eigenen Titel, also dabei Fachberatungen und Fortbildungen drüber finanziert, aber auch die Geschäftsstelle. Dann die Evangelische Akademie Thüringens, Fachstelle Jungenarbeit oder verschiedene Partizipationsangebote. Dann ein weiterer großer Schwerpunkt ist die Jugendverbandsarbeit, also alle Jugendverbände, die im Landesjugendring Thüringen zusammengeschlossen sind, erhalten darüber Personalkosten, Sachkosten oder halt Maßnahmenförderung. Aber auch der Landesjugendring Thüringen selbst, also zum Beispiel die Geschäftsstelle, wird darüber finanziert. Des Weiteren gibt es dann noch ein Geldtopf für Investitionen, also für Jugendbildungseinrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugenderholung und den Jugendherbergen. So. Und wie gesagt, wir sind gerade dabei, den Landesjugendförderplan für 2017 bis 2021 vorzuschreiben. Da hat sich eine Planungsgruppe konstituiert. Da sind Vertreter aus allen Fraktionen im Thüringer Landtag dabei, Vertreter der örtlichen und überörtlichen öffentlichen Jugendhilfe, aber auch der überörtliche Träger der freien Jugendhilfe, sowie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist da auch vertreten. Diese Planungsgruppe hat auch eine Kernarbeitsgruppe einberufen, die besteht dann nur aus 5 Mitgliedern, die sich wesentlich öfter trifft. Das Witzige ist, die Planungsgruppe kann den Aufgaben geben, das ist sehr schön. Das erste Treffen der Planungsgruppe hat diesen Juli stattgefunden und bisher sind wir noch nicht weitergekommen, als ein Leitbild zu erstellen. Das habe ich leider nicht mehr gefunden, also es tut mir leid, aber es wird bestimmt ganz toll. Und hat Arbeitsaufträge an die besagte Kernarbeitsgruppe vergeben. Die Kernarbeitsgruppe wurde beauftragt, den Bestand aufzubearbeiten für die verschiedenen relevanten Bereiche, die Zielabgleiche mit dem aktuell gültigen Landesjugendförderplan sowie die Erarbeitung der kommenden Ziele. Und, jetzt wird es ganz verrückt, detaillierte Vorbereitung der Beteiligungswerkstätten mit jungen Menschen. Das ist die 4. oder 5. Fortschreibung vom Landesjugendförderplan. Und erstmals kommen die Leute auf die Idee, mal jungen Menschen zu fragen, was sie eigentlich davon halten. Und ja, so viel dazu. Leider kann ich dazu mehr noch nicht sagen, weil wir erst am Anfang sind.
Dankeschön, das ist ja vielleicht auch für uns ganz gut.
Sie werden bestimmt heute Abend noch einiges dazu sagen müssen und können. Und die Tatsache, dass es Beteiligungswerkstätten geben soll, ist tatsächlich ein Novum. Wir sind auch aufgefordert worden, von Frau Hager quasi etwas zu organisieren über den Land, über die Landesverbände der LKJ sozusagen, über die Mitgliedsverbände, sodass da die Mitgliedsverbände selber wiederum Jugendliche entsenden können. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal der Fall, sodass wir natürlich auch versuchen, dass mehr Jugendliche schon mal vom Landesjugendförderplan gehört haben. Man muss vielleicht auch nochmal vorausschicken, wir werden heute Abend bestimmt darüber streiten, auch was hat denn das Ganze mit Kultur zu tun. Hier sitzen wir an der kulturpolitischen Sprecher der CDU. Und zwar insofern, dass es natürlich sehr viel was mit Kultur zu tun hat, was sich hinter diesen trockenen Buchstaben eines Landesjugendförderplans verbirgt, ist die Förderung von etlichen kulturellen Ereignissen und Veranstaltungen und Organisationen im jugendpolitischen, jugendkulturellen Bereich. Das ist das Entscheidende. Der Landesjugendförderplan ist letztendlich ein Plan auch zur Verteilung von Geld. Da machen wir uns mal nichts vor. Und da gibt es ganz große Interessensverbände, ja, die verschiedenen Organisationen, auch Parteien nahestehen zum Beispiel. Und das sind Verteilungskämpfe, die quasi jetzt gerade mit der Planungsgruppe eröffnet worden sind. Das muss man mal so nüchtern sehen. Vielleicht reden wir darüber auch nochmal. Insofern gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Ja, das ist nämlich die Frage davon auch von Intentionen. Was will ich in dem Land gefördert wissen zum Beispiel? Ich sage es bewusst so etwas provozierend, damit wir da nachher auch nicht sozusagen so aneinander vorbeireden, sondern aufeinander zu vielleicht. Deswegen Dankeschön und mit der Partizipation, da hapert es ja an vielen Ecken. Also Frau Professor Krake, Sie werden sich bestimmt auch fragen lassen nachher, wie das beim Bildungsplan aussah mit der Beteiligung von Jugendlichen. Darüber werden wir nachher auch sprechen. Ja? Es war jetzt nur der Versuch der Schlenker sozusagen hin zur Provokation, weil ich in der Vorbereitung auf den Abend, wie stelle ich den nächsten Referenten vor, auf der Seite des Literaturrats Thüringen fündig geworden bin. Und ich habe ihn vorher gefragt, ob ich das sagen darf. Er trägt nämlich im wirklichen Leben den Namen Jörg Dietrich und ist Geschäftsführer des Kulturrats Thüringen, der sich vor etwas mehr als fünf Jahren, zusammengefunden hat und quasi ein Dachverband aus vielen Kulturverbänden Thüringens ist und sich als, denke ich mal, Sprachrohr auch der Kulturverbände verspätet. Aber es gibt noch ein zweites Leben des Herrn Dietrich, nämlich Montezuma Sauerbier. Wie sein Pseudonym heißt, kann man im Internet finden. Und dabei bin ich auf etwas sehr Provozierendes gestoßen, zum Beispiel als Mitautor des Werkes Wir wollen immer artig sein über Punk, New Wave und Independent Musik in der DDR. Und das haben wir gedacht, das passt doch wunderbar. Und insofern hoffe ich, dass er ein bisschen auch nochmal Schießpulver oder Feuerwerkspulver verteilt, wenn er nämlich jetzt gleich über Förderrichtlinien im Allgemeinen spricht. In meiner Vorstellung gehören da zum Beispiel so Programme, die erfolgreich 4 Jahre lang schon in Thüringen gelaufen sind, wie die Kulturagenten dazu. Ein Programm, das bisher finanziert worden ist von der Stiftung, der Bundeskulturstiftung und der Stiftung Mercator und das in 5 Bundesländern durchgeführt wird und jetzt sozusagen in eine Transferphase kommen soll. Und ich weiß nicht, ich will Herrn Dietrich da nichts vorwegnehmen, bestimmt da sicherlich die Sache streifen und den aktuellen Stand. Aber es gibt natürlich auch so Programme, wie die so tolle Titel tragen, verengeln, damit wir in dem Deutsch weitermachen, Förderrichtlinie zur Förderung von leitenden Kulturpersonal in kulturpolitisch bedeutsamen Maßnahmen. In Thüringen nennt man das Projektmanagementprogramm. Ja. zum Beispiel auch darüber kann man zum Beispiel trefflich sprechen, nämlich wie sich ein Bundesland mit etwa 1.040.000 Euro, so groß ist dieser Topf sozusagen, eine kulturverbandliche Landschaft leistet. Insofern begrüßen Sie mit mir Herrn Dietrich und ich bin gespannt, wie viel Punk sozusagen in Ihrem Vortrag steckt.
Ja, der Punk liegt in der Kürze. Ich arbeite vom Blatt diesen Input ab, um dann kurz zu halten. Und ich konzentriere mich auf die Landesprojektförderung mit diesem Input. Zu Details wie Stipendien, Kulturagenten etc. pp. Können wir dann gerne in die Diskussion kommen. Kurz die Fakten, wie ich sie sehe. Es gibt in Thüringen eine kulturelle Projektförderung für alle kulturellen Sparten. Die Jugendkultur partizipiert an allen. Fördermittel für Projekte mit landesweiter Bedeutung werden durch das für Kultur zuständige Ministerium, derzeit also durch die Thüringer Staatskanzlei, ausgereicht. Anträge müssen bis zum 31.10. eingegangen sein, für Summen über 50.000 Euro sogar schon bis zum 31.03. Auch die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen fördert Projekte, die in der Regel aber von überregionaler Bedeutung sein sollten. Anträge müssen hier bis zum 15.10. eingegangen sein. Ein drittes Instrument, Landesmittel zu akquirieren, ist die Beantragung von Lottomitteln. Diese werden von allen Ministerien, meist durch die Ministerinnen und Minister selbst, vergeben. Hier sollte das Projekt oder manchmal auch nur eine Anschaffung inhaltlich zu den jeweiligen Ministerien passen. In den meisten Fällen ist nur eine einmalige Förderung vorgesehen. Anträge können grundsätzlich ganzjährig gestellt werden. Regelung hält hierfür die Landeshaushaltsordnung bereit. Für alle anderen genannten Arten von Projektförderungen gibt es Richtlinien. Diese Förderrichtlinien legen fest, wer wie lange wofür gefördert werden darf. Sie legen aber auch fest, dass es einen Beirat oder ein Kuratorium gibt, das eine Auswahl trifft auf der Basis der vorhandenen Mittel. Denn jeder Topf hat einen Deckel. Wie hoch der Topf ist, ist im Großen vom Budget im Landeshaushalt und im Ganzen von der Spartenbudgetierung in der Kulturabteilung abhängig. Ähnlich verhält es sich mit der finanziellen Ausstattung der Kulturstiftung. Sie kann nur Mittel vergeben, die sie aus ihrem Vermögen erwirtschaftet. Damit Projekte professionell auf den Weg gebracht werden können, gibt es zudem in Thüringen ein Programm zur Förderung kultureller Leitungskräfte einerseits, Sie erwähnten es, und jugendkultureller Mitarbeiter andererseits. Wie diese Stellen vergeben werden, legt auch eine Richtlinie und mit deren Hilfe einen Beirat fest. Diese beiden Richtlinien werden derzeit sogar überarbeitet, denn sie müssen im kommenden Jahr neu aufgelegt werden. Da geht es einerseits um die Frage, wie lange wird gefördert und wie viel wird in Zukunft bezahlt. Wie diese Richtlinien aussehen sollen, erfahren wir, wie alles die Kultur betreffende dieses Jahr im Oktober. Wer in der Kulturszene an Projektmittel gelangen will, muss sich an klare Regeln halten. Die Verwaltungsfachwirte Freuds: Für die Kulturschaffenden ist es manchmal ein Korsett, das eine sogenannte Antragsprosa generiert, die recht auffällig die Vorgaben in der Richtlinie spiegelt. Neben notwendigen spartenidentifizierenden Schlagworten tauchen immer wieder Formulierungen wie überregionale Ausstrahlung, Berücksichtigung kultureller Vielfalt, Förderung kultureller Bildung und Teilhabe, Originalität, Authentizität, Nachwuchsförderung oder auch Landesinteresse auf, in dem Glauben, dem Fördermittelgeber damit gerecht werden zu müssen. Der Antragsteller muss dabei aufpassen, dass ihm diese Floskeln seine gute Idee nicht zudecken. Wir sind zivilisiert, weil wir in der Lage sind, uns an ein paar Regeln zu halten. Der Mensch braucht das. Um aber den Horizont, im Besonderen den künstlerischen, zu erweitern, muss man auch von der Regel abweichen. Der Mensch braucht auch das. Es gibt keine Vollfinanzierung. Der Antragsteller muss nachweisen, dass er durch Eigenmittel und Drittmittel das Projekt stemmen kann. Das ist nicht einfach. Wir wissen zwar, dass Kultur eine gesellschaftliche Daseinsvorsorge, gar ein Standortfaktor ist, auch weil kulturelle Bildung ein immerwährender Prozess bleibt. Aber wir wissen auch, dass dies bei den Kommunen und Landratsämtern oder auch privaten Geldgebern, die Projekte mitfinanzieren sollen, häufig Gesten der leeren Hände oder gar der Verständnislosigkeit verursacht. Auf gar keinen Fall vor dem Zuwendungsbescheid mit dem Projekt anfangen, egal wann dieser kommt. Hilfsweise einen sogenannten vorfristigen Maßnahmenbeginn beantragen. Den muss man aber auch abwarten, sonst ist das ganze Projekt in Gefahr. Kultur soll auch statistisch messbar sein. Die Richtlinie verlangt zu jedem Projekt einen Sachbericht. Darin wird gefragt, was wurde erreicht, wer wurde erreicht und wie viele. War es wieder mehr, wieder besser als im letzten Jahr? Nur durch Kontinuität Nachhaltigkeit schaffen reicht nicht. Auch wenn das kleine Vereine mit klugen Ideen schnell überfordert. Soweit die Fakten, wie ich sie sehe. Hoffentlich frech genug, um sie ordentlich zu diskutieren.